SRF 1.
Und da ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden heute aus dem Studio Chur. Bei mir zu Gast die nächste halbe Stunde ist der Bündner Jagdinspektor Georg Brosi. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir schauen zurück auf Ihr Jahr als Jagdinspektor. Was war für Sie persönlich die wichtigsten Schlagzeile gewesen?
Ja, ich glaube, da kann man nicht ausweichen. Das ist der BRM13. Das war die Schlagzeile, die im Frühling zu uns eingewandert ist. Und die Schlagzeilen haben dann nicht mehr aufgehört, eigentlich, bis er sich in den Winterschlaf begeben hat.
Also ganze Flut von Schlagzeilen eigentlich.
Ja, das ist aber eigentlich, das wissen wir, dass wenn ein Bär, vor allem wenn er ein bisschen auffällig ist, dass der halt immer ein grosses Medieninteresse beansprucht tut. Und das tut uns auf der einen Seite belasten, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man mit dem auch ganz aktiv im Tagesgeschehen drinstecken tut. Und dann lernt man die Medienwelt einmal von einer bisschen anderen Seite kennen.
Über die Medienwelt und wie das Jahr für Sie war, da reden wir in der nächsten halben Stunde drüber. Der Georg Brosi ist unser Gast in der Serie «Sagen Sie, wie leben Sie?». Und dazu gibt es natürlich auch das Wichtigste vom Tag und das Wetter. Es bleibt wechselhaft. Mein Name ist Stefanie Hablützel. Georg Brosi, Sie sind über 10 Jahre schon Bündner Jagdinspektor. Sie sind 59 Jahre alt. Sie gehen gerne auf die Jagd, wenn man so Texte über Sie liest. Sie sind gerne draussen. Ihr Job bringt es aber auch mit sich, dass Sie häufig im Büro sind. Wie war das jetzt über 4 Tage? Sind Sie da mal rausgekommen?
Selbstverständlich, so über 4 Tage gelingt es dann. Wenn die Tagesaktualität das auch zulässt, dann gibt man sich auch Mühe, um wieder einmal verschwinden aus dem Büro. In diesen Tagen bin ich draussen gewesen. Einerseits im Engadin. Dort habe ich mich immer nebst der Familie. Das muss man auch beachten. Aber das interessiert ja nicht im Besonderen. Habe ich wieder Steilprumpft einmal können, widmen.
Also was haben Sie da gemacht?
Zuschauen. Da schaue ich einfach zu, eigentlich aus Distanz. Gehe in meine Jagdhütte und schaue nachher rauf in den Bergen und sehe, was die Tiere in dieser Zeit machen. Steilprumpft, das ist eigentlich sehr imposant.
Wie geht das vor sich? Also was haben Sie da beobachtet?
Ich habe einen relativ grossen Einblick, also mehrere Brumpftrudel kann ich einmal gleichzeitig betrachten im Unterengadin. Und dann sieht man, dass da die Sache eigentlich relativ ruhig ablaufen tut, weil die Rangfolge bei diesen Böcken, die hat sich eigentlich bereits im Herbst eingespielt, im Sommer, im Herbst. Der dann zum Zug kommt, der stärkste Bock, der weiss das eigentlich. Aber die anderen sind auch nicht ganz ohne Chance. Wenn eben nämlich ein kleiner Fehler in der Aufmerksamkeit passiert, dann ist sofort einer von den anderen zur Stelle, um dann die berumpfte Geiss zu decken.
Also eben, wenn ich das jetzt übersetze, da eine ganze Reihe von Männchen steht, Schlangen. Wenn der stärkste nicht genug schnell ist, dann kommt einer hinten dran, deckt dann die Geiss und, ja.
Ja, das ist ein Prozess, der sich über Tage abspielt. Und es ist nur ein kurzer Moment, wo so eine Geiss paarungsbereit ist. Und dann gilt es natürlich dann für den Platzbock ja nicht zu verpassen. Und man weiss aus Untersuchungen, dass immer wieder einer von den jüngeren Schlaumeier auch zum Zug kommt.
Und haben Sie noch etwas Neues gelernt jetzt bei diesen Beobachtungen?
Nein, aber es ist immer einfach faszinierend, um dem Bild zuzuschauen. Da kann ich mich eigentlich stundenlang nachher dran verweilen, einfach mit diesen Tieren zuzuschauen.
Also dann verstehe ich Sie richtig, Herr Brosi, in diesen 4 Tagen, wo Sie eigentlich frei haben, sind Sie gleich am Arbeiten? Sie sind da recht vergiftet.
Nein, das darf man nicht als Arbeit anschauen. Das tue ich auch nie aufschreiben. Aber das habe ich eigentlich immer schon gern gemacht, habe mich immer schon gern draussen bewegt. Ich habe immer schon gerne eigentlich in der Natur beobachtet. Das habe ich auch zu Zeiten gemacht, als ich noch Tierarzt war. Auf der anderen Seite, auch über die Viertig, bin ich mal da in Halderstein gewesen und habe probiert, zu verifizieren, wo jetzt die Wölfe sind, weil im Moment sind sie relativ tief in der Talsohle. Etwas zu finden von denen, eine Spur zu finden, das hat mich vor allem auch im Pass interessiert, ob sie durchgehen oder nicht, und habe dann können feststellen.
Also wie muss ich mir denn das vorstellen? Dann sind sie allein im Wald unterwegs? Ist das auch Feldstecher oder schaut man da jetzt auf andere Sachen?
Da muss man sehr präzise eigentlich ins Feld rausgehen, genau schauen, findet man eine Spur. Schnee hat es im Moment keinen mehr, also muss man dort her,
also was am meisten
Dreck hat. Ja. Ja, dann wird es relativ schwierig. Wobei man muss natürlich auch ungefähr wissen, wo sich die Tiere bewegen, dass man sich einigermaßen an dem riesigen Kalander an den richtigen Ort herbegibt. Es ist auch für mich nicht möglich, um den ganzen Kalander abzusuchen, wo die Tiere sind. Und es ist natürlich klar, dass ich von den Vorinformationen von der Wildhut ein bisschen genauer weiss, wo sich die Tiere bewegen tun.
Sie haben Tierarzt gelernt, Sie haben es vorher erwähnt, Sie haben 20 Jahre auch im Engadin als Tierarzt gearbeitet. Was fasziniert Sie an den Tieren? Wieso haben Sie den Job ausgesucht?
Ja, der hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Ich habe irgendwie einen Beruf müssen lernen, der im Zusammenhang mit Tieren steht, im Zusammenhang mit der Natur ist.
Wieso haben Sie müssen? Also, ja, was hat Sie antrieben?
Aufgrund von meinen Interessen ist das eigentlich der Fall gewesen.
Also, haben Sie schon als kleiner Bub gewusst?
Das habe ich schon als kleiner Bub gewusst. Dort habe ich mich selbstverständlich auch noch für das Bauern interessiert, oder? Obwohl wir daheim nicht gebaut haben. Aber das hat mich immer fasziniert.
Sie sind ja dort in Chur aufgewachsen, in der Stadt?
Jawohl, ich bin da aufgewachsen in Chur. Aber ich habe immer einen sehr guten Kontakt eigentlich auf das Land
gehabt. Wie ist der Kontakt standgekommen? Wie haben Sie so den Weg zu den Tieren, zur Natur gefunden?
Also wir sind als Familie sehr viel draußen gewesen, sehr viel auch im Prättigau gewesen. Wir haben uns sehr viel bewegt eigentlich in Kreisen von Landwirtschaft, auch in der Natur, sehr viel in den Bergen. Damals noch müssen wandern mit der Familie, aber das hat man dann im Nachhinein, ist denn das ja eigentlich immer positiver geworden. Und das hat sich dann abgefärbt, dass, wenn ich dann ein bisschen älter war, bin ich dann auch selbstständig zu Berg gegangen und so eigentlich in die Natur geblieben. Und nebst dem Sport ist bei mir Natur hat immer einen sehr grossen Stellenwert gehabt. Und das hat sich eigentlich bis heute, ich kann mich auch am allerbesten erholen, wenn ich irgendwie Sport und Natur miteinander kann verbinden, Zeit oder andere machen. Das ist für mich eigentlich die Erholung, die für mich notwendig ist, wenn man so einen Job hat, wenn ich den habe, dann muss man auch wissen, wie man sich in der Zwischenzeit wieder runterfahren kann, wenn man die Erholung aktiv beeinflussen kann.
Also dann ist eigentlich so das richtige Arbeiten, nur wenn Sie im Büro sind, mit den Papierstapeln, so wie Sie das heute sind, wo ich mit Ihnen telefoniert, dann haben Sie gesagt, ja, ich fliege mich jetzt durch den Raum durch.
Ich fahre mit dem Flug durch meine Akten durch. Das ist eigentlich das Ziel am Ende Jahr, dass man wieder einigermaßen einen Überblick hat über den Tisch. Das ist es so. Ich habe eigentlich, als ich vor 12 Jahren angefangen habe auf dem Amt, habe ich mir vorgestellt, ich könnte ein bisschen mehr draussen sein, ich könnte ein bisschen mehr aktiv teilnehmen, auch am Beobachtungen von der Wildhut. Ich habe aber im Laufe dieser Jahre gesehen, dass das eigentlich relativ selten der Fall ist. Da mache ich hin und wieder einen Einsatz, wenn irgendwo ein Krankheitsbild ist, wo ich dann vor Ort genau will, als Tierarzt dabei sein, vielleicht Proben nehmen, vielleicht auch als Tier erlegen und das mal genauer untersuchen. Also dem sagt man pathologische Untersuchung, wissen, was die Ursache von der Krankheit ist.
Also wenn es Krankheiten gibt, jawohl, dann können Sie rausgehen. Also.
Dann hat das einen Zusammenhang, aber im Laufe des Jahres sind das eigentlich wenige Tage. Es sind vielleicht 10, 15 Tage, wo ich außerhalb von meiner Freizeit effektiv kann mit der Wildhut oder mit der Fischereiaufsicht mitgehen. Die geniesse ich aber immer. Das ist der Tag, wo ich wahrscheinlich die längste Präsenz habe, aber irgendwie nicht merken, dass es schon Abend geworden ist.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Hier bei mir zu Chur ist der Georg Brosi, der Bündner Jagdinspektor, zu Gast. Spuren finden, das ist das eine. Wir haben gerade gehört, wie Sie am Kurkalanda gehen schauen, wegen der Spuren der Wölfe. Spuren verwischen, das ist das andere. Und da haben Sie auch Übung, vor allem wenn es um lästige Journalisten geht, die zum Beispiel zum Bär wollen. Das ist eines der Themen, wo wir jetzt gerade in ein paar Minuten darüber reden. Zuerst aber zu den Meldungen vom Tag und die hat mein Kollege Pius Kessler in St. Gallen.
Bergbahn auf Lumsenberg wollen ihr Skigebiet für über 40 Millionen ausbauen, 2 neue Lifts soll es geben und 10 Kilometer mehr Pisten. Das Projekt ist lang zwischen den Betreibern und den Umweltverbänden diskutiert worden. Dann haben sich beide aber im Grundsatz geeinigt. Es hat einen neuen Richtplan gegeben, wo beide Seiten dazu Ja gesagt haben. Aufgrund von dem haben jetzt Bergbahnen ihr Baugesuch eingereicht. Trotzdem, für die Umweltverbände gibt es da auch im Detail noch Kritik und darum auch Einsprachen, sagt der Geschäftsführer von Pro Natura St. Gallen Appenzell, der Christian Meyenberger.
Bei den Baugesuchen wird erst richtig geschaut, quasi was ist die Ökobilanz von diesen Anlagen. Und wir haben festgestellt, dass im Umweltverträglichkeitsbericht Fehler existieren und die Umweltbilanz eben zu Ungunsten von der Natur ausgefallen ist.
Konkret wollen die Umweltverbände wissen, wie die Auswirkungen die neue geplante Beschneiung auf die Flachmoor haben. Dazu soll es weitere Ersatzmassnahmen für die Umwelt geben.
Angrenzend an das neue Skigebiet bestehen 2 sehr wertvolle Wildlebensräume. Und wir verlangen, dass man da ein integriertes Schutzkonzept hat, dass eben dann nicht Variantenfahrer und andere Störungen in die geschützten Lebensräume nicht stattfinden können.
Die Umweltverbände sagen, dass die Einsprachen in diesem Rahmen üblich sind und der Ausbau der Bahnen darum sich nicht verzögern soll. Weil grundsätzlich, da hat man ja mal eben Ja zu diesen neuen Bahnen und Pisten gesagt. Graubünden soll gesünder werden. Das will der Kanton und unterstützt darum das Programm Graubünden bewegt. In Zusammenarbeit mit dem Bund will der Kanton seine Einwohner mit verschiedenen Aktionen dazu bringen, dass sich alle Leute pro Tag mindestens eine halbe Stunde lang auf irgendeine Art und Weise bewegen. Das wirke präventiv und trägt am Schluss auch zu tieferen Gesundheitskosten bei, schreibt der Kanton heute. Und noch eine Meldung vom Sport. Die Rapperswil-Jona Lakers, die verpflichtet einen weiteren neuen Spieler. Der 25-jährige Matteo Nodari vom HC Lugano. Der Verteidiger hat schon letzten Oktober als Gast bei den Lakers gespielt. Jetzt soll er definitiv auf Rapperswil kommen.
Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Das ist 20 vor 6.
Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel. Hier im Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden.
Bei mir im Studio zu Gast ist der Georg Brosi, 59, seit über 10 Jahren Bündner Jagdinspektor und im 2012 gefragte Auskunftsperson wegen Bär und den Wolf. Georg Brosi, es ist ein Jahr. Ich habe Ihnen auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich nehme das jetzt von unten führen, um Ihnen das übergeben. Sie dürfen es gerade auspacken. Sehen Sie schon etwas?
Bärentatzen sind das da.
Also gut.
Danke vielmals.
Sie haben es mit einem Blick erkannt.
Ja, also das Gussli heisst es so. So ganz naturgetreu sind sie nicht. Also ich könnte Ihnen heute ein besseres Förmchen liefern, wie so eine Bärentatze muss aussehen.
Haben Sie die gerne?
Ja, ja, obwohl.
Aber nicht Ihr Lieblingsgutz in dem
Nein,
Fall?
Nein, das ist nicht mein Lieblingsgutz. Da gibt es noch bessere als Bärentatze.
Was ist Ihr Lieblingsgutz?
Also Brunzli habe ich da schon wesentlich lieber.
Also wenn eigentlich das Brunzli in Bärentatzenform wäre
genau, das Richtige? Genau, das wäre das richtige Grundmaterial nachher mit der entsprechenden Form. Wobei die Bärentatze muss ich jetzt nicht jedes Mal daheim am Tisch auch noch haben.
Sie haben vorhin gesagt, Bärentatze hätten Sie eine bessere Form. Wenn man die ja anschaut, sieht eher so ein bisschen nach Müscheli aus, würde ich jetzt sagen. Ja, wie müsste das aussehen? Wie sieht so eine Bärentatze aus? Sie sind wahrscheinlich einer von den wenigen Kantonen, der das mal von nach gesehen hat.
Ja, es hat inzwischen jetzt natürlich einige, die Bärenspuren gesehen haben. Und das Schöne daran ist, wenn man eine Bärenspur sieht, weiss eigentlich auch alleine, sieht sofort, das ist eine Spur, die er nie gesehen hat und kommt sofort auf die Idee, es könnte eine Bärenspur sein. Es ist ja so, dass Vorder- und Hintertatze nicht gleich aussieht beim Bär. Die Hintertatze, die ist eigentlich ganz ähnlich wie unser Fuss, ein bisschen breiter. Man sieht sofort auch von der Größe her, nicht von der Länge, aber von der Breite, die sind 13, 14 cm breit, sieht man sofort, oha, das ist, muss etwas anderes sein als ein Mensch. Und dann kommen die meisten auf die Idee. Und die Hintertatze, die wechselt eigentlich mit der Vordertatze. Und Vordertatze sieht so aus wie bei uns eine halbe Hand. Also es ist wie einmal gebrochen, die Hand. Und der Handballen wie der Finger, der zeichnet sich ab. Und vorne dran sehen wir dann, so, wenn es gut geht, etwas von diesen Krallen, von diesen Spuren von der Krallen. Aber es ist nicht mehr die ganze Hand, die er abstellt. Es ist eigentlich nur der Vorderteil von dieser Vordertatze, die er abstellt. Und wo dann das ganz typische Bild von der Vordertatze, die typische Spur eigentlich zeigt.
Sie sind auch schon neben dem Bär gewesen, wo er betäubt war. Haben Sie die Bärentatzen angelangt?
Selbstverständlich habe ich das gemacht. Oder?
Wie ist das?
Vor allem, man sieht auch den Vergleich oder, mit unserer Hand. Und dann sehen wir eigentlich, was wir für feine Hände haben. Auch ein Wildhüter, der zum Teil ordentliche Pranken hat. Das sind feine Instrumente eigentlich gegenüber einer so Bärentatze.
Also es ist nicht so weich, wie es auf dem Foto aussieht.
Der Ball selber ist relativ weich, oder? Das ist eigentlich wie beim Elefant auch, wenn die mit dem Riesengewicht dort draufstehen. Das ist ein relativ weiches Material, ist gut gepolstert. Verhilft nachher auch dazu, Bären und Elefanten übrigens auch zum sehr leisen Laufen. Also am Bär hört man eigentlich nicht, selbst wenn er irgendwie im Wald, im Laub drinnen ist, der hat eine Fertigkeit zum sehr, sehr leisen Laufen, dass man das fast kein Geräusch überträgt.
Jetzt weiss ich nicht, ob ich das beruhigend oder unberuhigend finden soll. Also heisst das auch, eben, ich kann einem Bär vorbeigehen und merke gar nichts von ihm? Oder eben, ich merke eben blöderweise gerade nichts von ihm?
Also in den meisten Fällen wird es so sein, dass der Bär einem zuerst bemerkt und dass er dann leislich sich eigentlich abschleichen dort. Das habe ich in Slowenien auch gesehen. Dort hat es relativ grosse Laubwälder und die Bären, die hören wir eigentlich kaum kommen und kaum gehen. Nur wenn sie verschrecken, dann machen sie schnell ein Geräusch eigentlich, so wie ein Grunzen. Und nachher verschwinden sie aber vielleicht die ersten Meter, kürmen, wenn er irgendwo so durch Studen bricht, aber nachher kürmen sie sofort nichts mehr von dem Bär. Und das ist auch da, wenn so ein Bär eigentlich leislich oder langsam durchs Gelände durchläuft, dann kürmen absolut nichts von dem.
Machen Ihnen Bären Angst?
Nein. Sie machen sicher Respekt am Anfang und je länger, dass man aber in der Nähe auch von diesen Bären schafft, sieht man, dass es von diesen Bären eigentlich keine Gefahr ausgeht. Dann gewöhnt man sich auch daran. Und ich glaube, es ist vor allem das, wo bei der Bevölkerung am Anfang gibt es schon den Respekt, gibt es auch die Angst, die Befürchtung, weil das Tier kennt man nicht. Man muss sich zuerst daran gewöhnen, dass es ein Tier, das uns eigentlich mindestens potenziell gefährlich werden kann, dass das in unserer nächsten Nähe sich kann bewegen. Und wenn man so in dunkler Nacht nachher zu einer Hütte rauskommt, schleicht einem schon vielleicht damit so ein komisches Gefühl. Das dürfte bei den Wölfen nicht viel anders sein. Aber je länger, dass man weiss, dass es auch Bär im Gebiet drin ist, umso weniger tut einem das eigentlich beunruhigen. Es ist etwas, wo man sich daran gewöhnt mit der Zeit.
Also Übungssache. Jetzt, Herr Brosi, wo Sie vorhin die Bärentatzen-Gutzli auspackt haben, haben Sie vielleicht ganz einen kurzen Moment meinen Eindruck, einen leicht gequälten Eindruck auf dem Gesicht gegeben. Oh, etwas mit Bären. Passiert Ihnen das noch häufig? So Bärenwitz, Bärengeschenkli, irgendwas mit Bären. Haben Sie jetzt Bären-Teddys daheim?
Also es ist einfach ein Thema, wo ich herkomme. Dann ist es immer, sobald das wieder irgendetwas akut in den Medien drin ist, das Medienereignis wieder Bär lautet, dann werde ich natürlich überall auf das Thema angesprochen. Also es geht vom Turmverein bis irgendwas, wie wenn ich nur ein Bier trinke, ist das immer das Thema.
Aber haben Sie da schon so Bärengeschenke gekriegt, andere?
Oh, selbstverständlich.
Was denn?
Da kriegen Sie Bärengeschenke in aller Form, also von präparierten Teddys bis weiss ich was alles, so von Backwaren, wo verschiedene findige Unternehmer bei uns auch schon drauf gestossen sind. Auch dort gibt es heute echte Bärentatzen, bis zu fertigen Bären, wo sie in aller Form oder als Kuchen oder als Brot oder als Förmli nachher verkaufen, hat man natürlich das auch bereits ausgenutzt heute.
Gehen wir mal von den Geschenken weiter zum Interesse, das Sie auch schon angesprochen haben, von den Medien. Es ist riesig. Ich habe einmal im Zeitungsarchiv nachgeschaut, 300 Artikel. Klar, nicht alle zu Bären, aber dazu kommt noch Radio, kommt noch Fernsehen. Was haben Sie da dieses Jahr erlebt? Was machen die Journalisten, um an Informationen anzukommen?
Die probieren alles. Zuallererst probieren sie natürlich mal uns anzuleiten. Sofern wir eine Medieninformation machen, ist das natürlich gewünscht, oder? Denn wenn wir irgendeine Mitteilung platzieren, das machen wir auch eigentlich in regelmäßigen Abständen. Und dann gibt es auch die Sensationen oder das Emotionale, was wir eigentlich mit dem Bär immer wieder erleben müssen. Wenn man mal schaut, was der Bär eigentlich tatsächlich macht, wenn der beispielsweise im Frühling durch so ein Walschscharl für eine richtige Schule kommt und wenn man nachher schaut, wie das in den Medien dargestellt ist, dann das sind das zwei völlig verschiedene Ebenen. Die eine ist die reale Ebene, dass ein Bär da im April das Walschscharl für einen wandert, vielleicht die eine oder andere Person das mitkriegt. Es passiert nichts. Das ist einfach ein Ereignis, der Bär läuft dort führen. Wenn man das nachher aber in den Medien verfolgt, dann ist das plötzlich in allen Schweizer Medien irgendwie auf Seiten 1 bis 3, also relativ
weit. Und es braucht dann ein Bild vor allem.
Jawohl, und wenn es gelingt, dann irgendwie ein Video zu drehen von dem Bär und das den Medien zuzuspielen, dann ist das sowieso schon wieder der Knüller des Tages oder der Woche. Und dann ist die Reaktion von den Medien ist eigentlich die, nachher habe ich nicht nur irgendwie die Bündnermedien, wo man wahrscheinlich innerhalb von 2 Stunden könnte man die alle mit Informationen bedienen, wobei ich kann meistens die Informationen auch nicht mehr gross erweitern. Was ist, das sind die paar Beobachtungen, die sind. Und das Ereignis zu kommentieren, es sind nachher alle Schweizer oder alle zahlreichen Schweizer Medien, also vom einfachen Radio irgendwie im Bernbiet bis zu Fernsehstationen, wo alle noch irgendwie auch noch wieder eine Frage oder eine Story draus sind.
Da reden sie einfach mit allen.
Irgendwie, nein, man kann es gar nicht alle bedienen, das ist völlig unmöglich. Irgendwie muss man nachher aber einfach sagen, so, jetzt stellen wir mal eine Weile zur Verfügung und nachher müssen wir darauf hinweisen, dass es da von STA oder irgendeiner anderen Informationsquelle, dass es da Grundinformationen wird geliefert und wir können einfach alle die interessierten, Medieninteressierten nachher noch bedienen.
Und was machen Sie mit denen, Sie haben mal erwähnt, eben Wildhüter von Ihnen, die verfolgt werden, also wenn man James Bond drin, was machen Sie da?
Das ist dann die andere Ebene, oder? Wenn es ein bisschen spannend wird, wenn man merkt, der Bär ist noch bei den Siedlungen und kommt da vielleicht auch in der Nacht, ist zu erwarten, dass man vielleicht sogar irgendwie könnte Filmaufnahmen oder Fotos von dem Bär machen. Dann haben wir oft Medien, die nachher in die Gebiete gehen, wo der Bär ist, wo nachher auch die Wildhut, die eigentlich zur Verfügung steht, zu schauen, dass der Bär möglichst in den Siedlungen drinnen keinen Schaden macht, fast behindert, muss ich sagen, zum Teil nachher auch verfolgt, selbstverständlich.
Ja, was machen Sie da? Also haben Sie da Strategien entwickelt?
Ja, oder muss man schauen, dass man die vor allem, dass man die nachher wegbringt, weil wenn man nachher an den Bär her muss, dann hat man eigentlich keine Zeit, um sich noch mit Trittpersonen abzugeben.
Wie machen Sie das?
Und dann muss man halt hin und wieder mit dem einen Fahrzeug los fahren, aber der eigentliche Einsatz anders planen. Dass nachher die, wo man weiss, die jetzt gewartet haben, 24 Stunden, um da mal einen Einsatz dabei zu sein, die muss man halt abschütteln. Dann auf die
also das sind so richtige Krimitechniken.
Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehend, aber es ist tatsächlich so, dass man muss versuchen, das irgendwie auf einer realen Ebene drinnen zu behalten. Und das hat sich gezeigt, das ist insbesondere beim Bär außerordentlich schwierig. Weil wenn einmal etwas ein bisschen Grösseres war, dann ist das nachher meistens in den nächsten Tagen eine riesige Nachfrage auch nach weiteren Informationen. Und in der Regel gibt es eigentlich nachher gar nicht viel Spektakuläres. Und dann sollte man tagelang eigentlich auf der einen Seite sollte man die Ereignisse können verarbeiten, zusammen mit der Front, und auf der anderen Seite hat man in derigen Fällen ist es sicher so, dass die nächsten zwei Tage eigentlich praktisch nichts anderes zu machen kommen, als den Medien so einigermaßen Auskunft zu erteilen und zu sagen, ja, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr Neues. Das ist ein Wildtier, wenn anders auch. Vielleicht gibt es an einem Tag Kunden in ein Dorf, aber nach zwei Tagen kann ich nicht einfach die nächste Geschichte nachschieben. Meistens läuft da nichts mehr Spektakuläres und die möchten eigentlich alle nichts anderes als eine weitere Geschichte können verkaufen.
Da müssen Sie ja richtig froh sein, Georg Pros, über die Wölfe, die jetzt doch recht unauffällig gerade hier nebenan landen. Man sieht die Berge von da aus, wenn es jetzt noch hell wäre, wo auch die 8 Wölfe dort daheim sind.
Das ist ja so. Der Wolf ist natürlich auch relativ ein grosses Interesse. Das haben wir auf einem bisschen tieferen Niveau fahren können. Es hat nicht ganz emotionales Niveau von den Bären. Aber es ist jetzt natürlich auch eine ganz interessante Phase, zu schauen, was passiert jetzt mit dem Rudelwolf. Das ist doch das erste Mal, dass wir in der Schweiz jetzt da unter den gegenwärtigen Voraussetzungen von dieser Bevölkerung, von dieser Zivilisation ein Rudelwolf haben. Und spannend zum Schauen, weil gerade im Winter, das haben wir schon letzten Winter können beobachten, sind sie relativ nah bei den Siedlungen, sind sie in der Talsohle, weil selbstverständlich das Wild, vor allem die Hirsche, kommen jede Nacht in die Talsohle. Mit den Hirschen kommt natürlich auch der
Wolf
hineinreinkommt in die Talsohle, wird von den Leuten gesehen. In einzelnen Fällen ist es auch passiert, dass die Wölfe halt in ihren geschlagenen Hirschen müssen fressen, bis es Tag geworden ist. Und dann sind sie bei Tag erst nachher über die Felder weg. Und dann sehen die Leute das. Und dann entwickelt sich einiges an Vorstellungen von Rotkäppli bis, glaube ich, auch zu ernstzunehmenden Bedenken, die die Bevölkerung hat, wo sie einfach Fragen stellen oder fragen, können jetzt meine Kinder hier noch voraussen spielen, oder ist das nicht mehr möglich unter diesen Voraussetzungen? Und da muss man dann versuchen, es wie möglich das reales Verhältnis zu zeichnen von dieser Tatsache, dass die Wölfe wirklich in unmittelbarer Umgebung eigentlich von diesen Gemeinden leben tun.
Also ich sehe viele Fragen, auch Sachen, die Sie beantworten müssen. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden aus dem Studio Chur. Es ist 6:07 und heute Abend ist bei mir der Georg Prosi, der Bündner Jagdinspektor, zu Gast. Wir machen jetzt noch ganz eine kurze Runde mit kurzen Fragen, kurzen Antworten. Georg Prosi, wenn Sie nicht zu Graubünden sind, wo sind Sie denn am liebsten? Wo ist der Georg Prosi das Jahr in die Ferien gegangen?
Oh, das darf ich fast nicht sagen. Er ist in Zingadin eingegangen. Das gehört allerdings auch zu Graubünden.
Nicht im Ausland in dem Fall.
Nicht im Ausland war das Jahr. Ein kurzer Abstecher auf Prag.
Auf Prag, in Stadt. Jawohl. In dem Fall.
Ein paar Tage in Prag.
Grosses Thema, das Jahr war eine Zweitwohnungsinitiative, die angenommen worden ist. Sind Sie da dafür oder dagegen gewesen?
Also ich glaube, was man am Schluss erreicht hat mit dieser Initiative, ist eigentlich positiv, dass man in Zukunft versucht, da wirksamere Bremsen einzubauen. Man hat ja gesehen in den letzten Jahren, dass der Zweitwohnungsbau bei uns eigentlich fast ungehemmt explodiert hat.
Und noch zum Schluss, sind das jetzt Bündner Wölfe oder St. Galler Wölfe?
Das sind Bündner St. Galler Wölfe. Es ist tatsächlich so, dass sie rund um den Galander leben und das haben wir auch im letzten Sommer vor allem gesehen. Das Sommereinstandsgebiet ist zum recht grossen Teil auch Kanton St. Galler gewesen. Wir machen das auch eigentlich in einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem St. Galler Jagdinspektorat, aber auch mit den St. Galler Wildhüter.
So eigentlich transkantonale Wölfe.
Jawohl, und es könnte durchaus sein, dass da in weiterer Zukunft auch noch andere Kantone beteiligt sind an dieser Wolfsgeschichte Ostschweiz.
Kreuz und quer durchs 2012 mit dem Bündner Jagdinspektor Georg Brosi. Das neue Jahr, das lauert bereits am Horizont. Was mich noch wundern würde, was für ein Tier nächstes Jahr würden Sie gerne im Kanton Graubünden begrüßen, sei es im Wald oder im Wasser?
Also ich glaube, was wir jetzt haben, wir haben eigentlich eine sehr gute Ausgangslage. Wir sind noch ein bisschen schwach dotiert beim Luchs. Also dort würde ich so nicht weiteres verlieren, wenn der eine oder andere Luchs im Kanton Graubünden würde auftauchen. Wir brauchen sicher jetzt nicht die Explosion von den grossen Raubtierbeständen. Mir wäre es eigentlich recht, wenn sich die Situation ein bisschen konsolidieren würde, dass man auch dann ein bisschen verfolgen kann, was für einen Einfluss hat das tatsächlich auf die Wildbestände und vor allem auch, wie kann die Bevölkerung nachher mit dem umgehen, weil das ist ein Lernprozess eigentlich für alle, für uns, aber vor allem auch für die Bevölkerung.
Wenn das neue Jahr kommt, dann hat man auch Wünsche und Vorsätze, da würde mich eher wundern. Zuerst schauen wir aber noch aufs Wetter in der Region, das hat Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend und in der Nacht stürmt es immer noch in der Ostschweiz und es fällt Regen. Die Schneefallgrenze sinkt im Verlauf der Nacht dann auf etwa 800 Meter ab. Morgen am frühen Morgen ist eingangs Glanerland und im Sarganserland die Schneefallgrenze zum Teil noch tiefer. Im Verlauf vom Vormittag lässt dann aber der Niederschlag nach und auf den Mittag wird es trocken. Im Thurgau gibt es am späteren Vormittag grössere Aufhellungen. Am Nachmittag ziehen dann zwar noch mal dichtere Wolkenfelder vorbei, es bleibt aber trocken. Im Engadin wird es ab Mittag ziemlich sonnig, in den Bündner Südtälern ist es dank Föhn vom Vormittag her freundlich.
Der Blick aufs Bündner Wetter und Ostschweizer Wetter natürlich auch. Jetzt der Blick aufs 2013. Georg Brosi, Ihr Wunsch oder Vorsatz?
Mein Wunsch wäre eigentlich der, dass die Bevölkerung mehr Rücksicht nimmt auf den Lebensraum der Wildtiere.
Merci vielmals fürs Beikommen hier im Studio Chur und alles Gute fürs nächste Jahr.
Dankeschön, danke gleichfalls.
Sagen Sie, wie leben Sie? Das ist unsere Serie zum Jahreswechsel. Morgen zu Gast ist der Martin Landolt, klarer Politiker und seit dem Frühling Präsident der BDP, also der Partei, die sich vor mächtigen SVP abgespalten hat. Das war es vom Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Was in der Region läuft, was bewegt und passiert, das können Sie auch bei uns auf dem Internet nachschauen. srf.ch/news. Für Technik geschaut hat, der Urs Tanner, Produzent, der Pius Kessler und mein Name, Stefanie Hablützel. Einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.